Gut, der Herr Jesus hat seiner Gemeinde, nachdem er in den Himmel gegangen ist, ein Geschenk gemacht, eine Gabe gegeben und kostenlos. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben und auch mit Kraft. Ja, nicht bloß den Heiligen Geist, sondern den Heiligen Geist mit Kraft. Apostelgeschichte 2, 38, 39. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Also, er sagt ganz klipp und klar, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wenn ihr gläubig werdet und euch taufen lasst. Und die Verheißung gilt. Es ist eine Verheißung von früher her schon. Und jetzt erfüllt sich diese Verheißung. Gott oder auch Jesus, sind sie eins, sie schenken den Gläubigen die Gabe des Heiligen Geistes. Man kann ihn nicht kaufen, man kann ihn nur geschenkt bekommen. Aber man muss auch nicht kaufen oder irgendwie eine Leistung bringen. Das Einzige ist der Glaube, der gebracht werden muss. Der Glaube an Jesus und dann auch der Glaube, dass der Heilige Geist ausgegossen ist und dass man ihn auch empfangen will. Weil Gott den Heiligen Geist niemanden aufzwingt. Aber das Angebot steht. Apostelgeschichte 8, ab Vers 17 steht da. Sie legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Aber Simon, also nicht der Petrus, sondern ein Zauberer, als der das sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, der mich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Also der hat gemeint, mit Geld könnte er da was machen. Und Petrus sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Unser lieber Petrus war da auch gleich einmal ein bisschen aufgebracht, weil der auf die Idee kommt, den Heiligen Geist kaufen zu wollen. Und er hat ihn gleich einmal richtig zurechtgewiesen. Für uns ist wichtig, dass der Herr uns nicht als Waisenkinder in die Welt gesetzt hat, das bedeutet hilflos und alleingelassen, sondern dass er uns einen Beistand gegeben hat. So wie er es auch schon vorher angekündigt hat in Johannes 14, 16 bis 18. Da sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Also auch sehr interessant. Jesus geht zum Vater und bittet den Vater, dass er den Seinen einen anderen Beistand gibt, weil ja Jesus selber persönlich nicht mehr anwesend war, dass er den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit ausgießt. Ja, die Welt, sagt er hier, kann ihn nicht empfangen, die Ungläubigen, sie sehen ihn nicht und sie kennen ihn nicht. Und er sagt hier, ihr kennt ihn. Ja, sie haben den Heiligen Geist schon ein bisschen kennengelernt, weil er durch Jesus gewirkt hat und auch durch die Jünger, als Jesus sie ausgesandt hat. Sie kennen ihn schon, die Welt kennt ihn nicht. Und er sagt hier, er bleibt bei euch und er wird sogar in euch sein. Und dann macht Jesus noch eine bedeutende Aussage, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, so was ich vorher gesagt habe, nicht allein und nicht hilflos. Er sagt, ich komme zu euch. Ja, ich dachte, er schickt den anderen. Er sagt, ich komme zu euch. Da sehen wir wieder diese Einheit. Der Heilige Geist ist gekommen, es ist genauso viel, als wie wenn Jesus gekommen ist wieder. Aber eben nicht mehr in einem Körper aus Fleisch und Blut, als Mensch, sondern in der Form des Heiligen Geistes. Also er ist da durch den Heiligen Geist. Das müssen wir wissen, dass nicht jemand meint, naja, der Jesus, der ist jetzt irgendwo weit weg, kann man nichts machen, so oder ähnlich, den kann man nicht erreichen. Das wäre falsch gedacht. Er kam durch den Heiligen Geist zu all denen, die glauben und die ihn auch haben wollen. Es hat den riesen Vorteil, jetzt kann er durch viele Menschen wirken Und nicht nur vorher, er ganz allein, der Einzige mit Heiligen Geist Gesalbte, er konnte nicht überall gleichzeitig sein. Aber jetzt können alle, die mit Heiligen Geist erfüllt sind, genauso wie er, in allen möglichen Regionen dieser Erde sein und durch den Heiligen Geist auch eben so wirken, wie Jesus gewirkt hat. So soll es zumindest sein. Jetzt sagt uns die Schrift etwas, was passiert, wenn ein Christ den Heiligen Geist empfängt. Apostelgeschichte 1,8, ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist eine Aussage. Also der Heilige Geist kommt nicht einfach so, dann ist er da und nichts ist, weil wer den Heiligen Geist empfängt, empfängt Kraft. Eindeutige Aussage. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also überall unterm Strich, weil diese Kraft uns ausstattet, Zeugen zu sein. An der anderen Stelle, das ist Lukas 24, 49, sagt Jesus, bekleidet mit Kraft aus der Höhe. Ja, auch wieder Kraft. Siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ja, bekleidet mit Kraft aus dem Himmel. Von oben, von Gott selbst, umkleidet, bekleidet, übergezogen vielleicht, bekleidet mit der Uniform des Himmels, kann man vielleicht auch sich besser vorstellen, weil Uniform bedeutet auch Autorität, befähigt, gesalbt mit Autorität und mit Kraft durch den Heiligen Geist. Ausgestattet damit auch mit geistlichen Waffen, unterm Strich ist es die volle Montur. Die Ausstattung, die ein Christ braucht, kommt durch den Heiligen Geist. Also Galater 3, 27 sagt uns, wir haben Christus, den Gesalbten, angezogen. Aber Christus heißt da übersetzt der Gesalbte. Den haben wir angezogen, sagt der Galater 3, 27. Wir müssen das aber glauben. Ein Christ ist ein Glaubender. Und ein Christ muss und soll und darf das glauben, was die Schrift uns mitteilt. Vor allen Dingen die neutestamentlichen Schriften. Christus heißt der Gesalbte. Und folglich sind die Christen die Gesalbten, oder? Das würde ich mal so auslegen. Christus der Gesalbte, Christen die Gesalbten. Das musst du wissen und das musst du glauben, dass das, was du da hast. Ja, du hast nicht irgendwie bloß den Heiligen Geist empfangen, ja, bloß nur den Heiligen Geist. Naja, vielleicht kann ich mal ab und zu ein bisschen in Sprachen beten, mehr ist nicht oder so. Dann hast du deinen Glauben sich ziemlich auf ein ganz unteres Level drücken lassen. Und da müssen wir wieder aufbauen drauf und zu sehen, dass wir wirklich mit Kraft gesalbt sind. Damit wir diese Kraft auch wieder einsetzen und einsetzen können. Dass du das weißt, was du da hast und wer du bist und was da möglich ist. Darum schauen wir uns heute die Schrift einmal ein bisschen an, was die Gesalbten Gottes so in der Apostelgeschichte alles bewegt haben. Und auch wir, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, sind Gesalbte, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und das muss unbedingt gelehrt und gepredigt werden, der Same muss gesät werden, damit dann auch Frucht entsteht, damit es dann auch diese Kraft zum Wirken bringt. Und unsere Richtschnur ist das Wort Gottes. Wir wollen nicht einfach irgendwas lehren oder predigen, sondern das, was uns die Schrift mitteilt. Jesus war ein Mensch. Und solange er nicht mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt war, hat er auch dementsprechend nichts gewirkt. Da steht zumindest nichts in der Bibel drin. Und ich kann mir es auch vorstellen, weil er hatte vorher nicht die Kraft. Obwohl er der Sohn Gottes war, aber er hat seine Göttlichkeit abgelegt, ist Mensch geworden, unterm Gesetz geboren. Und solange er nicht mit Heiligen Geist gesalbt wurde, war er einfach so mehr oder weniger wie die anderen auch. Also dieses mit Heiligen Geist gesalbt werden und mit Kraft, das gehört zusammen. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Apostelgeschichte 10, 38 sagt uns hier, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Gott hat ihn mit Heiligen Geist gesalbt und damit mit Kraft. Also ich möchte es hier nicht auseinanderdividieren und sagen, ja, jetzt hat er erst einmal einen Heiligen Geist gekriegt und irgendwann einmal Kraft. Das ging Hand in Hand. Gott war mit ihm und durch diese göttliche Kraft, durch diesen Heiligen Geist, hat Jesus den Menschen wohlgetan, hat sie geheilt, weil sie vom Teufel überwältigt waren. Das ist interessant auch, da sehen wir, dass Krankheiten Werke des Teufels sind. Die Menschen wurden vom Teufel überwältigt und er hat sie mit Krankheiten geschlagen, gepeinigt, gepiesackt, vernichtet und so weiter. Und dann kam dieser Jesus und hat durch diese Kraft des Heiligen Geistes, die er von Gott bekommen hat, die Werke des Teufels wieder zerstört und die Leute damit geheilt. Also durch den Heiligen Geist ist auch Kraft auf Jesus gekommen. Den Heiligen Geist ohne Kraft, glaube ich, gibt's nicht, weil er ist Kraft. Dass der Heilige Geist ohne Kraft, das ist ja fast so ähnlich wie elektrischer Strom ohne Kraft. Wenn du den Stromkabel dran gelangst, dann spürst du die Kraft, die da drin steckt, obwohl man es zuerst nicht sieht. Gottes Kraft ist der Heilige Geist. Ja, durch den Menschen Jesus ist sie einfach freigesetzt worden, weil er Glauben hatte. Er wusste, wer ihn gesalbt hat und was er damit hatte, mit was er gesalbt wurde. Und in der Regel ist es halt so, wenn du die Schriften studierst, dass Gottes Kraft durch gesalbte Menschen zu den anderen fließt und dass Gott durch Menschen in erster Linie wirkt. Es gibt wenige Schriftstellen, vor allem neutestamentlich, wo der Herr selber irgendwo etwas getan hat, ohne dass ein Mensch damit im Glauben irgendwie damit mitwirkte oder seinen Teil dazu beigetragen hat. Also in der Regel ist es immer so, dass der Heilige Geist durch jemanden wirkte, die mit Heiligen Geist gesalbt waren. So war es auch schon bei Jesus. Ich habe da zwei ganz einfache Schriftstellen, Lukas 5,17 und 6,19. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Der Heilige Geist war da, die Kraft Gottes war da, um zu heilen, weil sie auf Jesus war. Und es ist nicht so, dass die Kraft einfach mal wieder weg war und wieder da war. Sie war auf Jesus, weil er hatte den Heiligen Geist immer. Aber er musste sie einfach auch dann freisetzen, durch seinen Glauben. Oder durch den Glauben von anderen Menschen, wenn du Lukas 6,19 nimmst. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Also diese Kraft, diese Kraft des Heiligen Geistes, mit der Jesus gesalbt war, sie war auf ihm, ja, Strom war drauf. Und wenn sie berührt haben im Glauben, ist diese Kraft von ihm ausgegangen und hat Heilung bewirkt. Von einem gesalbten Menschen geht Kraft aus. Und sobald jemand den Glauben aufbringt, entweder der Gesalbte, weil er dann jemanden die Hände auflegt, oder ein anderer, der ihn berührt, weil er eben diese Kraft braucht, um gesund zu werden oder für sonst was, dann wird diese Kraft freigesetzt. So wie jemand, wenn er das Stromkabel berührt, dann wird die Kraft freigesetzt. Vorher wird sie nicht freigesetzt, obwohl sie drauf ist auf der Leitung. Der Geist ist den Glaubenden gegeben, um etwas für sie zu tun oder durch die Glaubenden zu wirken. Der Geist ist uns nicht gegeben, dass wir ihn heute auch haben und sagen können, ja, wir haben den Heiligen Geist, schön, irgendwo hinter dem Rucksack, den tragen wir heute spazieren. So wie bei den Religiösen, die auch sagen, ja, wir haben den Heiligen Geist, weil wir sind ja gefirmt worden oder haben Konfirmation, aber nichts passiert ist. Durch den Geist, wenn nichts passiert, wenn gar nichts passiert, dann möchte ich sagen, er hat den Geist nicht, weil es kann nicht sein, dass der Heilige Geist einfach kommt und nichts passiert. Das widerspricht der Schrift total. Der Paulus sagt in Galater 3,5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Also der euch nun den Geist darreicht, der euch mit dem Heiligen Geist salbt und dadurch Wunderwerke unter euch wirkt. Das sehen wir, dass er durch den Geist Wunderwerke wirkt. Ob Heilungen oder andere Dinge, da kommen wir dann noch drauf in der Apostelgeschichte, was da alles passiert ist durch den Geist. Das ist also sehr, sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall sagt er hier klipp und klar, er hat uns den Geist gegeben, damit Wunderwerke geschehen sollen, übernatürliche Dinge geschehen sollen. Und es soll nicht bloß bei ein paar einzelnen Bestimmten sein, sondern durch alle Christen, die mit Heiligen Geist getauft wurden, soll diese Kraft wirksam werden. Und wenn Herzensglaube und Gottes Kraft zusammentreffen, wenn diese beiden Dinge zusammentreffen, dann werden diese Wunderwerke, Übernatürlichkeiten auch geschehen. Die mit Kraft gesalbten Christen werden durch den Glauben all diese Dinge tun und sie werden tun können. Den Sendungsbefehl, wenn wir mal nehmen, wo Jesus seine Jünger dann ausgesandt hat, kurz bevor er dann in den Himmel auffuhr. Markus 16, ab Vers 17 steht es drin. Er sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Tödliches wird ihnen nicht schaden, Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und dann heißt es unten, noch im Himmel aufgefahren ist, sie zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Also der Herr durch den Heiligen Geist hat mit ihnen gewirkt, Wunderwerke gewirkt, Heilungen bewirkt und hat damit das Evangelium mit diesen Wunderwerken, mit diesen Zeichen, übernatürlichen Zeichen bestätigt. Das Wort sollte eigentlich immer mal wieder mit Kraft und Übernatürlichkeit bestätigt werden, zum Beweis, dass das Evangelium die Wahrheit ist. Und da ist die Apostelgeschichte voll von solchen Berichten. Und es tut uns Christen mit Sicherheit gut, wenn wir das immer wieder mal lesen. In dem Sinn nicht so, ja, das war damals ja toll, ja, wenn es noch gerade so wäre, sondern in dem Sinn, dass der Herr mit uns und durch uns, durch die Christen heute, eigentlich genau das Gleiche tun möchte wie damals. Und dass der Glaube dementsprechend wieder ausgerichtet wird. Es heißt zum Beispiel in Apostelgeschichte 6,8, Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ja, er war voller Gnade und voller Kraft des Heiligen Geistes und hat Wunder gewirkt. Und Zeichen, Heilungen mit Sicherheit. Und auch der Philippus tat Zeichen und Wunder. Und so wirkt Gott durch die gesalbten Gläubigen. So wirkt er einfach durch Menschen. Die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes plus der Glaube eines Menschen setzt es frei. Also Kraft ohne Glauben funktioniert nicht. Glaube ohne Kraft auch nicht. Ja, es gehört einfach zusammen. Aber Glaube setzt die Kraft frei, weil Kraft da ist, wenn der Heilige Geist auf dir ist oder du gesalbt bist mit Heiligen Geist. Der Philippus, heißt es weiter in der Apostelgeschichte 8,5, ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus, also das Evangelium. Und die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Jetzt, wenn du dir das einmal bildlich vorstellst, in deiner Stadt oder in deinem Dorf, in deinem Ort, wo du wohnst, da geschehen solche Zeichen. Unreine Geister fahren aus, schreiend. Ja, haben wir das schon erlebt. Und Gelähmte und Lahme werden geheilt. Ich glaube, auch in deiner Stadt wird große Freude sein. Es werden zwar wieder andere geben, die sich dann aufregen, das darf man doch nicht, das kann man doch nicht. Was sagt der Professor XY dazu? Und was sagt der Pfarrer und der Bischof? Aber die haben da nichts zu melden, weil das eine ganz andere Ebene ist. Da geht es nach dem Reich Gottes, nach himmlischen Richtlinien und da spielt das andere Irdische weniger eine Rolle. Aber die Leute haben sich halt einfach gefreut. Ja, wenn so gelähmte Leute oder Lahme, die auf Krücken gehen, geheilt werden, Krücke wegschmeißen, wieder laufen können, dann gibt es Freude, oder? Auf jeden Fall, die Samariter glaubten an Jesus, weil das Evangelium von Jesus gepredigt wurde und sie ließen sich im Wasser taufen. Kommen wir gleich einmal nochmal drauf. Apostelgeschichte geht es hier weiter ab Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte, also wieder der Zauberer, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Also der Simon hat geglaubt und hat sich sogar taufen lassen. Aber er hat dann, nachdem er das gesehen hat, die Zeichen und Wunder, die da geschehen, der ist regelrecht ausgeflippt. Und das will er jetzt auch haben. Und dann meint er, kann es mit Geld kaufen. Aber da hat ihm der Petrus dann die Schneide ein bisschen abgekauft. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass in Jerusalem der Petrus und der Johannes und die Leute dort gehört haben, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Dann sind sie eben dort auch dorthin gegangen. Steht dann weiter. Als diese hingekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also diese Leute, die sind gläubig geworden, wurden getauft, waren errettet. Also die Taufe im Heiligen Geist ist nicht entscheidend, ob du errettet bist, sondern der Glaube an Jesus ist das Entscheidende. Aber die Ausrüstung des Heiligen Geistes fehlte ihnen noch. Und dann ist der Petrus und der Johannes gekommen, haben ihnen die Hände aufgelegt und sie empfingen den Heiligen Geist. Das Händeauflegen ist nicht zwingend notwendig. Es ist ein Hilfsmittel. Es ist, ja, das tut dem Glauben gut. Es ist einfach eine Methode, Kraft zu übertragen. Die Berührungen, auch die wir Jesus angerührt haben oder sein Gewand und Heilung da empfangen haben, ist auch so eine Berührung. So ist es auch mit der Taufe im Heiligen Geist. Aber wenn ein Christ mit Heiligen Geist getauft wird, muss es sich ja auch irgendwie zeigen. Es muss eine Manifestation da sein. Sonst weiß man ja gar nicht, hat er jetzt empfangen oder hat er nicht empfangen. Also zum Minimum ist, dass die Leute anfangen, in neuen Sprachen zu reden. Das ist der Hauptbeweis für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber auch Weissagung oder so. Und bei der Erstausgießung des Heiligen Geistes, da war ja noch viel mehr los. Das war richtig heftig. Kann man mal kurz das anschauen in der Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also das, wenn du dir mal bildlich vorstellst, bist mit vielen Leuten in einem Saal beisammen, und plötzlich kommt ein Brausen aus dem geistlichen Bereich, wie ein Wind. Ja, es war nicht der Wind, aber das Brausen war da. Wie wenn der Wind gehen würde. Und der hat das ganze Haus erfüllt. Und dann kommen auch noch Feuerflammen. Ja, vielleicht heutzutage wird gleich mal jemand Feuerwehr rufen, oder? Freiwillige Feuerwehr anrufen. Aber es kamen Feuerzungen. Ja, und die setzten sich auf die Leute. Und dann wurden sie mit Heiligen Geist erfüllt. Und schon passierte was. Sie redeten in neuen Sprachen. Der Geist gab ihnen auszusprechen. Da hat man gleich gemerkt, hoppla, da ist jetzt was passiert. Der Geist Gottes ist gekommen. Und dann sagen die anderen, wie hören wir sie an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Also da hat der Heilige Geist noch mehr ausgepackt. Es gibt ja verschiedene Arten von Sprachengaben. In dem Fall war es so eine Art Simultanübersetzung. Wahrscheinlich hat der Petrus ganz normal in seiner Sprache geredet und bei dem es angekommen ist, der Ton, der hat es in seiner eigenen Sprache, in seiner eigenen Mundart, Dialekt, wie er spricht, so hat er es gehört. Ohne Technik. Der Heilige Geist war die Technik. Der hat es übersetzt, direkt den Schall von einem Mund zum anderen Ohr in eine andere Sprache gebracht. Bei den anderen hinten, der aus einem ganz anderen Gebiet kam, der hat es in seiner Sprache gehört. Also es ist bei Gott einfach alles möglich. Und die anderen haben gesagt, was ist denn jetzt das? Was ist da los? Wie kann denn das sein? Und wieder andere haben gesagt, ja, vielleicht sind sie betrunken. Aber es hat sich erfüllt, was der Prophet Joel schon gesagt hat. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Genau das ist da passiert, was der Prophet schon vorausgesagt hat. Auf alle, sogar auf die Knechte und Mägde. Knechte und Mägde waren so die unteren Leute, die heutzutage die normalen Leute, die Arbeiter. Ja, auch die kriegen den Heiligen Geist. Sie werden Weissagen. Und das bringt der Heilige Geist hervor. Der Geist ist ausgegossen. Und jeder Gläubige kann ihn empfangen. Der Ungläubige, der nicht wiedergeborene, kann ihn nicht empfangen. Der kann ihn vielleicht einmal spüren, wenn jemand für ihn betet, ja. Aber empfangen kann er erst, wenn er von Neuem geboren ist. Der Paulus ging mal in Ephesus zu den Johannesjüngern. Also sie haben vom Johannes damals gehört, dem Täufer. Und sie wussten eigentlich noch nicht mehr. Und er hat ihnen das Evangelium ausgelegt. Apostelgeschichte 19,6 steht das. Dann kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Das sehen wir. Es ist immer etwas passiert, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Er kam auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Wenn nichts passiert, wenn sich nichts manifestiert, dann bleiben wir dranbleiben und schauen, an was liegt's, dass der Heilige Geist dann auch ja, sich freisetzen kann. Ich weiß, vor vielen Jahren, da haben wir für eine Frau oft gebetet, bis die den Heiligen Geist empfangen konnte. Irgendwo hat die eine Blockade gehabt. Sie hat immer gemeint, dann muss das irgendwo ganz automatisch gehen oder so und hat keinerlei Glauben da eingesetzt, bis sie es dann irgendwann einmal geschnallt hat und dann doch auch den Heiligen Geist empfangen hat und in neuen Sprachen reden konnte. Also der Glaube muss eingesetzt werden. Und Gott hat uns einen wunderbaren Heiligen Geist gegeben. Der Paulus sagt im 2. Timotheus 1,7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, ja, einen Geist der Ängstlichkeit, der Verzagtheit, der Schüchternheit, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht, sagt uns hier die Schrift. Ja, ein Geist der Kraft, der Liebe, dieses Wort Zucht ist ein bisschen so altdeutsche Übersetzung, Besonnenheit, Weisheit, möchte man es jetzt eher sagen, oder Selbstbeherrschung, ja, dass man nicht einfach dahin tut, wie das Fleisch will oder wie der Zeitgeist will, sondern dass man besonnen, weise und mit Selbstbeherrschung das Leben leben kann. Es ist ein Geist der Weisheit, der Wahrheit, ein Geist der Gnade und des Glaubens und auch ein Geist der Kühnheit und der Erkenntnis geistlicher Dinge. Der Heilige Geist lässt dir geistliche Dinge erkennen. Darum ist er ja so wertvoll, nicht nur um Zeichen und Wunder und Heilungen zu tun, so schön das ist, aber das ist nur die halbe Seite der Medaille. Also wenn der Heilige Geist mit dir arbeitet und dir geistliche Erkenntnis gibt, dich mit Selbstbeherrschung ausstattet und du nicht allen Blödsinn mitmachen musst und wenn du besonnen bist und ein Mensch der Liebe bist und so weiter, dann ist es gut für dich, dann ist es gut für deine Seele, für deinen Leib. Er wirkt ja nicht bloß für die anderen, er wirkt vorrangig auch für dich. Er hat dir ja einen Beistand, einen Helfer gegeben. Nicht bloß einen Antreiber, der dich antreibt, dass du irgendwas für den Herrn oder für andere Leute tust, sondern er hat ihn ja auch für dich gegeben. Ja, er hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, sagt Römer 8,15, wieder zur Furcht, ja, wie vorher unter dem Gesetz. Gesetzliche Geist ist ein Geist der Knechtschaft. Oh, weil sie wieder Angst haben vor Strafe. Den haben wir nicht mehr. Sondern ein Geist der Sohnschaft, schreibt er hier weiter, habt ihr empfangen. Indem wir rufen, Abba, Vater, himmlischer Papa. Darum sage ich ja oft, himmlischer Papa. Weil wir so reden dürfen. Also, er ist einfach unser Papa. Ja, himmlischer Papa. Wir haben einen Geist der Sohnschaft. Wir wissen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind und frei von der Knechtschaft des Gesetzes. Wir brauchen nicht mehr Angst vor Strafe haben oder vor Ablehnung. Das ist das nächste Problem, weil viele Christen erfüllen Ablehnung von Gott her. Das ist eine Lüge. Das hat der Teufel untergejubelt. Gott hat seine Kinder angenommen. Er lehnt ihn nicht ab. Er liebt seine Kinder. Und der Geist der Sohnschaft bedeutet Freiheit, Gnade, Liebe und eben Annahme. Du bist geliebt von deinem himmlischen Papa. Und das müssen die Christen wissen, weil ihnen viel zu oft und immer noch diese strafende Gott gepredigt wird und Sünde und was sie gerade alles falsch machen und wie sie es richtig machen müssen und bla bla bla. Und nicht die Liebe und die Annahme Gottes. Nicht die Gnade, die durch das Kreuz Jesu Christi für sie zur Verfügung steht. Das Sündenproblem ist erledigt. Jesus wurde zur Sünde, damit wir Gerechtigkeit wurden, haben wir schon oft gehört. Und weil wir gerecht sind, sind wir geliebt und haben Zugang zum Gnadenthron, gehören zur Familie Gottes, können beten und können empfangen, können den Heiligen Geist empfangen und durch den Heiligen Geist auch Dinge tun, übernatürlicher Art. Du musst wissen, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du auch Kraft empfangen. Weil viele Christen glauben, dass sie nur ein bisschen Kraft haben, ein bisschen einen Heiligen Geist. Gerade so viel, dass man vielleicht in Sprachen beten kann, mehr haben wir halt einfach nicht. Eine große Lüge. Aber das ist vielleicht ein Erfahrungsglaube, weil es nicht gleich so funktioniert hat, wie man das in der Bibel gelesen hat. Dann sagt der Erfahrungsglaube, ja, dann ist es halt noch nicht so. Dann wird irgendwas anderes da vorgeschoben. Und das macht aber diesen biblischen Wahrheitsglauben kaputt. Das blockiert eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes. Und das sollte nicht so sein. Ein anderes Problem ist eher vorrangig, dass die Christen nicht voll Heiligen Geistes sind, sondern voll mit allem möglichen Schrott. Das ist eher noch das Problem. Aber grundsätzlich, wenn du Heiligen Geist hast, hast du auch Kraft. Paulus fordert auf, werdet voll Geistes. So wie es von Barnabas heißt, er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Apostelgeschichte 11, 24. Voll Heiligen Geistes und Glaubens. Das macht noch einen Unterschied aus. Sagt der Paulus in Epheser 5, 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Er sagt dann noch eine Methode, wie man das machen kann, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Ja, das ist nicht die einzige Methode, aber das ist eine Methode. Lobpreis, da wird man mit Geist erfüllt, ganz neu. Und nicht so denken, ja, bin ich einmal erfüllt worden, passt schon. Du kannst immer wieder erfüllt werden. Die erste Erfüllung ist natürlich das Schönste, weil die Taufe im Heiligen Geist es ist. Aber man kann immer wieder neu erfüllt werden. Man soll auch immer wieder erfüllt werden, damit man voll Heiligen Geistes ist. Zum Beispiel die Jünger, Paulus und Barnabas und noch andere, so heißt es in der Apostelgeschichte 13, 52, sie wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Ja, die waren ja schon mit Heiligen Geist getauft. Aber trotzdem wurden sie einfach so, sie waren da erst in Pisidien unterwegs und sie wurden von den Juden vertrieben, weil sie das Evangelium der Gnade predigten. Und während sie dann gingen aus dieser Gegend, wurden sie einfach wieder von Gott gefüllt mit Heiligen Geist und mit Freude, mit Erbauung und Ermutigung mit Sicherheit, weil es dann doch, wenn du irgendwo den Leuten was Gutes willst und ihnen das Evangelium verkündest und dann wirst du aber vertrieben und rausgeschmissen aus der Region, wir wollen euch nicht haben, ist dann schon ein bisschen entmutigend. Aber der Heilige Geist kam und hat sie wieder ermutigt, wieder aufgebaut. Und überhaupt ist es so, wenn wir voll Heiligen Geistes sind, dann läuft es in deinem Leben einfach besser. Ja, dann kommen auch die Früchte des Geistes hervor. Nicht die Früchte des Heiligen Geistes, weil das sind Früchte deines Geistes. Früchte deines Geistes. Also Liebe, Friede, Freude, also Langmut, Sanftmut, Enthaltsamkeit und so weiter. Das kommt dann hervor, weil dein Geist vom Heiligen Geist erfüllt ist und diese Gnade einfach die Wahrheit hervorbringen und das Gute hervorbringen. Also lass dich erfüllen Und er bittet den Herrn einfach wieder ganz neu. Herr, mach mich wieder voll Heiligen Geistes. Ich brauch's. Und dann machst du Lobpreis und Danksagung und der Heilige Geist wird dich ganz neu erfüllen. Und dann können wir, und das, was wir auch sollen, viel besser mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Ein gutes Verhältnis mit ihm zu haben. Wir können ihm vertrauen und wir können im Glauben das viel besser nehmen, dass Gott uns gesalbt hat mit Heiligen Geist und mit Kraft. Und darauf kann der Heilige Geist wieder aufbauen. Und er kann weiter mit dir arbeiten und spezielle Salbungen vielleicht sogar auf dich legen für den Dienst, zu dem du berufen bist. Oder einfach Geistesgaben durch dich wirksam werden lassen. Aber durch jemanden, der nicht voll Geistes ist, der ja, leer ist oder nur Boden verdeckt, da wirken die Geistesgaben einfach kaum. Ich möchte es nie ausschließen, weil der Heilige Geist kann immer tun, wie er meint und wie er will. Aber man stellt halt fest, dass es nicht so gut läuft, wenn man nicht voll Heiligen Geistes ist. Jetzt schauen wir uns eben die Apostelgeschichte noch ein bisschen an, auszugsweise, weil das müsst ihr ja selber mal wieder lesen, was da alles war mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 3, fange ich mal an. Ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Also das ist schon mal wichtig zu wissen, was ich aber habe, das gebe ich dir. Also er hat nicht gesagt, da muss ich erst einmal beten und schauen, ob es geheilt wirst oder so. Er wusste, was er hatte. Er wusste, mit was er gesalbt wurde. Und er sprach zu ihm, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel und ging umher und sprang und lobte Gott. Sofort ist es passiert. Sofort wurden seine Füße und Knöchel stark. Ein Mann, den man immer bloß rumgetragen hat, der nie gehen konnte, sprang plötzlich auf. Ja, und dann sprang er im Tempel auch noch umher und lobte Gott. Jetzt kannst du das bildlich einmal vorstellen, wie so ein Mensch ja, durch die Gegend hüpft vor lauter Freude. Was haben wir noch? Apostelgeschichte 5,12. Durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Mehr steht jetzt da gar nicht. Und dann gibt es noch eine solche ähnliche Begebenheit in Apostelgeschichte 9, 33 und 34. Er fand dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Jesus Christus, heil dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Also 8 Jahre lag dieser Mann zu Bett, er war gelähmt. Ja, der wird wahrscheinlich keine Krankenversicherung gehabt haben, oder? Das ist zu der Zeit eine üble Sache, das ist heute auch eine üble Sache, aber zu der Zeit in diesem Umfeld ist das vielleicht noch viel schlimmer gewesen. 8 Jahre und zack, Jesus Christus heilt dich und er steht auf und springt umher wahrscheinlich. Ne? Dann Apostelgeschichte 9, 37. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, 2 Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn ins Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf, er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. War tot, krank und gestorben. Und die war wirklich gestorben. Sie haben schon gewaschen und haben die Klagelieder angestimmt. Und dann haben die Jünger den Petrus holen lassen. Das zeigt mir, dass sie selber noch nicht fähig waren und vielleicht auch nicht mit Heiligen Geist erfüllt waren oder eben nicht voll Heiligen Geistes waren. Da haben sie gesagt, jetzt brauchen wir einen Petrus. Jetzt brauchen wir jemanden, der voll Geistes ist. Und den haben sie holen lassen. Und Gott hat durch Petrus diese Frau wieder lebendig gemacht. Einfach, steh auf, hoppla, komm, nimm dir ihm die Hand. Und er hat sie aufgerichtet und er hat die Leute wieder hereingerufen und sagt, schaut her, sie lebt wieder. Dann gab es noch eine Begebenheit, der Eutychus, weil der Paulus so lange gepredigt hat, eingeschlafen ist und ins Fenster runtergefallen ist. Vom dritten Stock heißt es hier, und er wurde tot aufgefunden. Dann ging der Paulus hinab, warf sich über ihn und sagt, mach keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Er war noch nicht gestorben scheinbar. Also mindestens sah es aus wie tot, aber die Seele war noch in ihm. Und er hat sich auf ihn gelegt und der Junge wurde wieder lebendig. Also er wurde wieder gesund. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Nicht wenig getröstet, sie wurden sehr getröstet, oder? Apostelgeschichte 14, 8, 9 und 10. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden. Als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Also von Geburt an war der lahm, kraftlos an seinen Füßen. Und dann sprang er auf. Das sind Wirkungen des Heiligen Geistes. So soll es sein. So hat sich Gott das vorgestellt, als er den Heiligen Geist ausgegossen hat auf alles Fleisch. Ich habe vorher einmal gelesen im Sendungsbefehl, Giftiges wird ihnen nicht schaden. Und da gibt es auch ein Beispiel. Der Paulus war unterwegs, war doch auf Malta nach dem Schiffbruch. Und dann hat sich eine Giftschlange aus dem Reisig heraus an seine Hand gebissen. Und die Eingeborenen, sie sahen das. Und dann haben sie gesagt, oh, dieser Mensch ist ein Mörder, weil den Dike, das war also der Name für diese Schlange, ist der Paulus aus dem Meer gerettet worden, aber sie lässt ihn nicht leben. Und der Paulus, heißt es, schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Und sie erwarteten, dass er anschwellen und plötzlich tot umfallen werde. Dann haben sie eine Zeit lang gewartet und nichts ist passiert. Dann änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Also ganz genial. Dann meinten sie, Gott ist zu ihnen gekommen. Und dann ging es weiter hier in diesem Ort. Dann war der erste der Insel, der Publius, der Chef, der Häuptling, der hat sie aufgenommen und hat sie beherbergt, den Paulus und seine Leute, und war recht freundlich. Und dann hat sich herausgestellt, der Vater von dem Publius war von Fieber und Ruhe befallen und lag krank da, sterbenskrank wahrscheinlich. Und der Paulus ging hinein und hat gebetet, legte ihm die Hände auf, und hat ihn geheilt. Gott hat die Leute dort belohnt, weil sie so freundlich und so hilfsbereit waren, dem Paulus und seinen Leuten gegenüber. Und das ist dann passiert. Dann kamen auch noch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten. Sie kamen herbei und wurden alle geheilt. So sollte das eigentlich sein mit geisterfüllten Christen. Ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Steht in Apostelgeschichte 19, 11 und 12, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Also die Tücher und die Kleidungsstücke, die Schürze von Paulus waren so mit dieser Salbung, mit diesem Heiligen Geist vollgesogen, dass das schon genügt hat, wenn man das Tuch auf den Kranken gelegt hat, dass er geheilt wurde und dass der böse Geist ausfuhr. Also sehen wir, die Kraft des Heiligen Geistes kann sich sogar in irdischen Materien speichern. Das ist interessant zu wissen. Aber die Kraft muss hinein in diese Tücher. Und die Kraft muss von uns raus, dass sie hineinfahren kann in die Tücher oder Schürze oder sonstigen Gegenständen. So funktioniert das. Und dann kommt noch eine Sache, das ist für mich immer das Allerhöchste, was möglich ist durch den Heiligen Geist. Das war der Philippus, nachdem er den Kämmerer getauft hat. Da heißt es, hat sie aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Und dann heißt es, Philippus aber fand man zu Ashdod. Ja, Entrückung von einem Ort zum anderen. Zack, bumm. Das Kotti vom Raumschiff Enterprise ist direkt dagegen. Aber so ähnlich kannst du es vorstellen. Einfach dematerialisiert und an einem anderen Ort wieder zusammenbaut. In einem Nu. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Alles möglich. Ja, und es kann auch mal was ganz anderes passieren, wenn der Heilige Geist am Berg ist. Da gab es nämlich wieder einen Zauberer, diesmal der Elimas. Lese ich mal vor, Apostelgeschichte 13, ab Vers 8. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn hin. Also wichtig, mit Heiligen Geist erfüllt. Er hat es nicht aus sich getan, sondern der Heilige Geist hat ihn in Beschlag genommen. Und er sprach, O du, voll aller List und Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Also der Heilige Geist kann auch mal Gericht herbeibringen, wenn es sein muss. In dem Fall durch den Paulus. Ja, der Zauberer wollte den Prokonsul wieder vom Glauben abspitzig machen, obwohl er gerade zum Glauben gekommen ist. Und der Paulus war sauer, ja, war erzürnt. Jetzt hat endlich der gute Mann den Glauben angenommen, dann kommst du daher und willst ihm da wieder das ausreden. Und dann hat er eben gesagt zu ihm, was er sich denkt, wer er ist. Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit. Und dann sagt er ihm, eben, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst eine Zeit lang blind sein. Und sofort, zack, bumm, war Zappenduster für den Mann. Auch das vermag der Heilige Geist zu tun. Ja, so ist es mit dem Heiligen Geist. Wir haben Luft nach oben. Aber strecken wir uns aus, lassen wir uns füllen, nehmen wir das an, dass wir den Heiligen Geist mit Samtkraft haben, dass unser Glaube wieder da aufgebaut wird. Also diese Apostelgeschichte, rate ich, lest es nochmal mehr, was da alles passiert ist. Die Christen predigten überall das Evangelium vom Kreuz Christi, von der Gnade. Sie tauften mit Wasser, sie tauften mit Heiligen Geist, sie weissagten, wirken Wunder und Heilungen. Sie hatten Träume und Visionen, manchmal heißt es Gesichter oder Verzückungen. Die Hand des Herrn war mit ihnen, heißt es einmal. Dann sind Engel oft erschienen, sie öffneten Ketten und Kerkertüren, überbrachten Botschaften Gottes, brachten aber auch, wenn es sein musste, Gericht, ist auch okay. Und sogar Jesus ist den Leuten erschienen und redete zu ihnen. Ja, das ist, sehen wir, dass Jesus durch den Heiligen Geist auch wieder hier ist. Nicht irgendwo ferne und wartet. Er ist auch durch den Heiligen Geist wieder hier. Er ist nicht mehr an irgendeinen Ort alleine gebunden. Und die Apostelgeschichte soll nicht aufgehört haben, sie soll weitergehen. Immer durch die Gläubigen. Da sagt der Johannes, 1. Johannes 2,20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Und ihr habt alle das Wissen. Also denken wir darüber nach, du hast die Salbung von dem Heiligen. Du hast die Salbung vom Heiligen Geist. Und weiter unten sagt er, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Also jemand Ungläubiger mit irgendwelchen schlauen Sprüchen, meint er hier. Die Gnostiker, um die sind da immer gegangen. Seine Salbung belehrt euch. Die Salbung, der Heilige Geist, offenbart die Wahrheiten des Evangeliums. So wie es auch dem Paulus geschenkt hat. Paulus hat Offenbarungen bekommen über das Evangelium der Gnade. Und es war bitter notwendig, weil ja Paulus sehr stark im Gesetz verankert war als Pharisäer. Er musste von Gott unbedingt direkte Anweisungen bekommen, das hätte er wahrscheinlich nie kapiert. Meine ich aber. Gut, also lasst uns zusammen noch einen Lobpreis machen, weil für das, was der Herr uns da gegeben hat, durch den Heiligen Geist. Großartige Sache.